Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich lese uns den Predigtext des heutigen Tages aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 35 bis 42. Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle. Zur Erklärung, das war die Stelle, wo Jesus und Johannes der Täufer sich das erste Mal begegnet sind und er ja, in den anderen Evangelien wird gesagt, hat getauft wurde. In unserem Johannesevangelium bezeugt er ihn als das Lamm Gottes. Also an dieser Stelle, am nächsten Tag, kommen sie wieder. Jesus ging wieder vorüber. Da zeigte Johannes auf ihn und sagte, seht, dies ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte, was sucht ihr? Sie antworteten, wo wohnst du, Meister? Kommt mit und seht selbst, wo ich wohne, sagte Jesus. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags. Als sie mit Jesus gingen und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort des Johannes hin gefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Petrus heißen. Ein bekannter Evangelist in Deutschland, Arno Backhaus, überrascht die Menschen in Fußgängerzonen oder ähnlichen anderen ungewöhnlichen Orten mit diversen evangelistischen Aktionen. Einmal setzte er sich ähnlich einem Bettler in eine vielbegangene Fußgängerzone. Vor ihm stand eine Schale mit 1-Euro-Stücken und ein Schild daneben. Bitte nehmen Sie sich etwas heraus, ich wurde reich beschenkt. Er schockiert und überrascht die Menschen, um sie aus ihrem Trott in dieser Fußgängerzone herauszuholen. Er provoziert ein neues Nachdenken und lädt die Menschen ein, mit ihm ins Gespräch zu kommen über das Verhältnis zwischen Menschen und über das Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Johannes der Täufer scheint ihm da ein gutes Vorbild zu sein. Auch Johannes überrascht die Leute mit Aussagen wie, das ist Gottes Opferlamm. Er sagt das mit einem Fingerzeig auf Jesus. Allerdings erscheint es in unseren heutigen Ohren nicht so sehr überraschend. Von Ostern her haben wir das schon manchmal gehört. Ein Osterlamm steht gebacken vielleicht auf manchem Tisch. Das Passahlamm, das haben wir schon manchmal in einer Predigt gehört. Was ist daran besonders? Schon seit Kain und Abel wissen wir ja, dass es Brauch ist, Gott Opfer zu bringen. Wir können da im 3. Buch Mose in der Bibel sehr viel Detailliertes darüber nachlesen. Aber über allem steht, ein Mensch opfert und symbolisiert damit die Hingabe an Gott. Er gibt sich Gott. Zum Beispiel beim Brandopfer wird das Tier verbrannt, vollkommen, vollständig, um deutlich zu machen, ich gebe mich dir ganz hin, wie dieses Opfer. Sicher, es gab eine ganze Opferlitanei, zum Beispiel Speiseopfer, die zwischen Gott und den Priestern geteilt wurden. Oder es gab auch Dankopfer, wo Gott das Blut und das Fett verbrannt wurden und der Rest wurde frisch fröhlich unter den Anwesenden aufgegessen. Es gab auch Schuld- und Sühneopfer. Alles genau geregelt. Das Spannende allerdings bei diesem Schuld- und Sühneopfer war, dass man trotzdem, wenn man dieses Opfer gebracht hat, noch für die Wiedergutmachung der Schuld verantwortlich blieb. Es ist also eine kleine Wissenschaft, wenn man in die Praxis des Opferns beim Volk Israel einsteigen möchte. Aber eins bleibt allen Opfern gleich. Es geht um die Bereinigung eines belasteten Verhältnisses. Der Mensch wendet sich an Gott, um das Verhältnis zu ihm zu bereinigen. Was ist nun besonders an der Aussage von Johannes dem Täufer? Siehe, da ist Gottes Opferlamm. Das Besondere an diesem Satz ist, dass Johannes mit dieser Aussage etwas umkehrt. Gott wird hier zum Opfernden. Gott macht das Kreuz zum Altar und opfert seinen Sohn. Gott ist derjenige, der ein Verhältnis bereinigen möchte. Gott ist der, der zu einer generellen Versöhnung zwischen Mensch und Gott kommen möchte. Im Abendmahl gedenken wir manchmal dieses Aspekts der Versöhnung. Wir reichen uns die Hände, der Frieden unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Ein Versöhnungszeichen, das Abendmahl wird zum Versöhnungsmahl. Wir können also davon ausgehen, dass der damalige Hörer diesen Satz, das ist Gottes Opferlamm, sehr wohl verwundert gehört hat und dass es auch einiges an Interesse und Nachfragen provoziert hat. Johannes der Täufer, so wissen wir es ja aus der Weihnachtsgeschichte, der Cousin von Jesus, war ungefähr ein halbes Jahr älter als er, also so um die 30. Und wir können davon ausgehen, dass seine Jünger auch ungefähr in diesem Alter waren. Einem Alter also, wo sich junge Erwachsene auf die Suche nach Herausforderungen machen. Die zentrale Frage in diesem Alter ist, was geht noch? Wo gibt es noch ein Problem zu lösen? Wo gibt es noch eine Herausforderung zu finden? Wo ist mein Meister? Die Jugend sucht ihren Meister. Wenn sie ihren Meister nicht findet, steht sie in der Gefahr, sich selbst zum Maßstab zu machen. Und dort, wo wir uns selbst zum Maßstab machen, gibt es keine Entwicklung mehr. Ja, ich weiß, Meister haben es heute schwer, nicht nur im Handwerk. Vielleicht kennen Sie das Stöhnen der Handwerker über den fehlenden Nachwuchs. Meister haben es heute nicht mehr so einfach. In der Zeit, wo die Pluralität der Meinungen über allem steht, da ist es schwer, einen klaren Weg zu weisen, Meister zu sein und zu sagen, was gut ist und was richtig. Aber keine Angst, in unserem Text geht es ja nicht um die Pluralität der Meinungen und es geht auch nicht um die Pluralität der Wahrheiten. Die hat Jesus ziemlich klar beantwortet. Er hat im gleichen Evangelium, wo wir ganz am Anfang gelesen haben, ziemlich zum Ende einen Pflock eingeschlagen, der genau diese Frage beantwortet. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. wenigstens an dieser Stelle brauchen wir uns nicht der Pluralität der Wahrheiten zu ergeben. Aber wir stehen ja am Anfang von Jesu Wirken. Und die Männer, die da auf der Suche sind, die sind nicht auf der Suche nach dem tieferen Sinn des Lebens oder des Glaubens. Sie sind auf der Suche nach Gemeinschaft, nach neuen Herausforderungen und sicher auch ein wenig Abenteuer. Und sie lassen sich ein, mit Jesus zu gehen, weil sie mit Johannes schon einiges erlebt hatten. Johannes hat die Gesellschaft damals in seinem Wirkungskreis ziemlich aufgemischt. Das gefällt jungen Leuten. Da ist jemand, der einmal querbürstet. Da ist einer, der einmal Dinge sagt, die sich andere kaum trauen zu denken. Und nun macht dieser Johannes einen Fingerzeig auf Jesus und eröffnet ihnen eine neue Welt. Gottes Opferlamm. Sie wussten nicht, was das bedeutet. Obwohl sie Juden waren, obwohl sie die Schrift kannten und sicher auch alle Opferriten kannten. Aber seit wann opfert Gott? Sie hörten in diesem Satz einen neuen Zungenschlag der Gewissheit bei Johannes. Da zeichnet sich etwas Neues ab und sie wollten dabei sein. Das ist ihre Motivation. Und dann haben sie sich entschieden. Sie sind mit Jesus gegangen. Ja, im Leben mit Jesus geht es immer um Entscheidungen. Man könnte fast die Welt in die Art, wie Menschen Entscheidungen fällen, einteilen. Da gibt es die Schnellentscheider und dann gibt es die Überleger. Bei den Schnellentscheidern, ja, da gibt es die Schnellschuss-Bauchentscheider. Wie kann ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich rede? Einfach mal schnell aus dem Bauch heraus etwas gemacht und hinterher vielleicht geärgert. Aber es gibt bei den Schnellentscheidern auch die trainierten Schnellabwäger. Die einfach wissen, was zu bedenken ist. Ja, und das andere sind die Überleger. Auch sie kann man in die phlegmatischen, ewig Nicht-Entscheider einteilen und vielleicht auch die ewigen Bedenkenträger, die zu viel wissen und abwägen, ohne zu einer Entscheidung zu kommen. Egal, welcher Typ Sie jetzt sind oder ob es vielleicht noch Zwischenspielarten gibt, die ich jetzt gar nicht bedacht habe, immer wenn wir etwas tun, müssen wir eine Entscheidung fällen. Von einer Entscheidung haben wir heute schon gehört, das war die Entscheidung vom Ehepaar Richter vor 50 Jahren. Sie haben auch eine Entscheidung gefällt heute früh, als der Wecker geklingelt hat oder die Sonne Ihnen ins Gesicht gekitzelt hat. Immer sind wir dabei, Entscheidungen zu fällen. Und sicher haben wir auch unterschiedliche Beweggründe, warum wir zu einer Entscheidung kommen. Ob das jetzt der reine Verstand ist, dass wir die Folgen abschätzen einer Entscheidung. Zum Beispiel, wenn wir ein Feuer sehen, ein Weihnachten, ein Zweig fängt an zu brennen, sofort löschen wir, weil wir die Folgen abschätzen können. Wenn wir das nicht tun, dann gibt es ein großes Feuer. Oder wir entscheiden aus dem Bauch heraus, diese gefühlsbetonten Entscheidungen. Einfach so, wie uns gerade ist. Wenn wir Durst haben, gehen wir zum Kühlschrank und trinken. Es ist nicht unbedingt eine große Nachdenkarbeit und ein Abwägen nötig, allenfalls, wenn man vielleicht im Ausland ist und überlegt, ob man das Wasser aus der Leitung oder aus der Flasche trinken sollte. Und mir fielen noch so die autoritätsgesteuerten Entscheidungen ein. Manchmal entscheiden wir uns auch gegen unseren eigenen Willen weil wir höheren Mächten glauben und vertrauen. Zum Beispiel, wenn auf der Autobahn ein Tempo-30-Schild steht. Manchmal jedenfalls entscheiden wir uns, das Gas wegzunehmen und langsamer zu fahren. Also das Spektrum ist groß, wie Sie zu Entscheidungen kommen. Vielleicht können Sie auch selber für sich das mal ein bisschen erforschen. Entscheidend allerdings bei all diesem Nachdenken ist, dass der Weg mit Jesus immer mit einer Entscheidung anfängt. Aber wie lernt man, Entscheidungen zu fällen? Präsident Roosevelt wurde einmal gefragt, warum er so erfolgreich ist. Und da hat er gesagt, weil ich immer die richtigen Entscheidungen gefällt habe. Und ein Journalist, der das gehört hat, hat gesagt, ja, aber wie lernt man denn, die richtigen Entscheidungen zu fällen? Indem man falsche Entscheidungen fällt. Glauben Sie bitte nicht, dass Sie im Voraus wissen, was eine gute Entscheidung ist. Aber haben Sie keine Angst vor einer Entscheidung. Wir wissen auch nicht, was unsere beiden Männer in dem Predigttext des heutigen Sonntags für eine Motivation hatten. Man kann es nur vermuten. Aber wir wissen, dass sie sich entschieden haben und mit Jesus gegangen sind. Und wir lernen noch etwas Zweites aus diesem Text, was die Nachfolge und das Leben mit Jesus angeht. Die Entscheidung, mit Jesus zu leben, der Entscheidungsweg ist mit Fragen gepflastert. Die erste Frage von Jesus, was wollt ihr? Und da kommt man sich so ein bisschen in die Märchenwelt versetzt. Du hast drei Wünsche frei, was möchtest du? Und sie haben eine Frage. Wer in die Nachfolge Jesu tritt, hat Fragen. Und wir wissen das aus der Pädagogik. Sie sind Lehrerin gewesen, ja. Wie lernt man am besten? Man lernt am besten, wenn man eine Frage hat. Und wenn man auf diese Frage eine Antwort bekommt. Aber es ist noch ein dritter Schritt nötig. Die Antwort, die man bekommt, die muss vor der Lebensrealität bestehen können. Die muss in meiner Lebenswirklichkeit sich widerspiegeln. Ich muss mit dieser Antwort etwas erleben können, etwas gestalten können, ich muss es bestätigen können. Und dann ist diese Antwort Bestandteil und verfügbares Wissen für mich. Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat, brauchen wir nicht. Aber was ist die Kernfrage der Männer? Das ist wirklich interessant. Sie fragen nicht nach der Theologie, sie fragen nicht nach irgendwelchen bedeutenden Plänen und Konzepten, sondern sie fragen, wo wohnst du? Wo wohnst du? Das bedeutet für mich dreierlei. Das erste, dein Wohnort sagt etwas aus über deinen Status, über deine Wurzeln, deinen sozialen Hintergrund. Nicht immer eins zu eins. Mir fällt da zum Beispiel Herr Heider ein. Sie können sich erinnern, wir haben ihn vor einigen Wochen verabschiedet. Er war lange Jahre in unserer Gemeinde und war Direktor der Commerzbank. Und als er hier nach Halle gezogen ist, haben sie ihn gefragt, die Kollegen, wo wohnst du denn? Und er hat gesagt, in der Kurallee 1. Und alle, oh. Ich weiß nicht, ob Sie die Kurallee kennen. Das ist eine kleine, kurze Straße mit riesengroßen, gewaltigen Villen. Aber ausgerechnet die Mietswohnung, die Herr Heider in der Kurallee 1 bezogen hat, schräg gegenüber vom Polizeirevier, war eine ganz normale Wohnung. Aber der Hauch Kurallee und dann noch 1 hat die Leute zum Staunen gebracht. Er konnte darüber immer nur schmunzeln. Anders ging es einer Kollegin, die viele Jahre mit mir gemeinsam gearbeitet hat und dann irgendwann mal gesagt hat, ich muss umziehen. Ich halte es nicht mehr aus. Immer wenn ich sage, ich wohne in der Silberhöhe, haben die Leute die Augen verdreht und mich abgestempelt. Wo wohnst du? Ich war jetzt im Urlaub, 14 Tage, es war wunderschön, im Schwarzwald. Wo wohnen Sie? Ah, in Oste. Zack, hatte ich meinen Stempel weg. Wir waren da auch schon mal, in Leipzig. Ach, das ist in der Nähe. Schön. Verstehen Sie, so eine kleine Frage, wo wohnst du, lässt in uns einen inneren Film ablaufen. Es bedeutet aber noch etwas Zweites. Wenn ich deine Wohnung sehe, erfahre ich etwas über den Zusammenhang deines Redens und deines Tuns. Wenn Sie in eine Wohnung kommen, eines Menschen, den Sie vielleicht kennengelernt haben, aber in dessen Wohnung Sie noch nicht waren und das erste Mal da sind, dann machen Sie sich ein Bild über diesen Menschen von seiner Wohnung. Seine Bücher sprechen, die Gewürze in der Küche sprechen, vielleicht, wenn Sie sehen, das Schlafzimmer, alles spricht. Es drückt etwas aus von Ihrem Wesen, wie Sie wohnen. Natürlich ist es nicht wie in einem tiefen psychologischen Buch, dass man sagt, wenn das Bett gemacht ist, ist es ein ordentlicher Mensch, wenn es nicht gemacht ist, ein unordentlicher Mensch oder irgend solche Sachen. Man lässt die Rückschlüsse nicht so einfach ziehen, aber es entstehen Bilder in unserem Kopf, wenn wir die Wohnung eines Menschen sehen. Und ich möchte noch einen dritten Aspekt in diese Frage, wo wohnst du, den die Jünger stellen, hineinbringen. Wir könnten diese Frage auch im übertragenen Sinne verstehen, wo bist du glaubensmäßig zu Hause? Bei welchem Gottesbild hast du dich eingerichtet? Uns geht es ja oft so, dass wir sagen, wenn wir in einer anderen Gemeinde mal zu einem Gottesdienst sind oder mit anderen Menschen über Glaubensfragen reden, da haben wir uns wie zu Hause gefühlt. Deswegen lieben manche Menschen auch die Liturgie, weil sie sagen, die kann ich auf der ganzen Welt immer wieder entdecken. Und dort, wo wir das nicht finden, fühlen wir uns nicht wohl. Sie haben heute viele Gäste mitgebracht. Sprechen Sie noch einmal beim Mittagessen darüber, wie Sie sich gefühlt haben hier in dieser Kirche. Ist das ein Zuhause, wo Sie wirklich sagen können, hier fühle ich mich wohl? Ist Gott mein Zuhause? Bin ich ihm ein Zuhause? Wer Jesus nachfolgt, hat Fragen. Und ich möchte noch zum Schluss einen dritten Aspekt der Nachfolge bringen, den unsere Männer hier ganz besonders hineinbringen. Sie gehen mit Jesus am Nachmittag, in der vierten Stunde, haben wir gehört, und sie bleiben bis zum Abend. Wer Jesus nachfolgt, braucht Beziehungen. Ja, es ist schön, wenn wir bleiben. Wir wissen nichts Detailliertes über diese Begegnung, diese Stunden, die die Männer miteinander verbracht haben, aber wir erleben ihre Folgen. Da geht jemand bei einem Menschen zu Besuch und er kommt verändert wieder. Das Geheimnis, was die Menschen oder diese beiden Männer erlebt haben, liegt in der persönlichen Ansprache. In diesem Du bist gemeint, das Jesus zu ihnen sagt. Von Andreas hören wir genauer. Da heißt es, dass er von diesem Gottesopferlamm angesprochen wurde. Er hat etwas gehört, er fragt nach, er folgt Jesus. Und dann kommt diese abendliche Unterhaltung mit vielen neuen Erkenntnissen. Was folgt? Er geht zu seinem Bruder und spricht nicht, interessanterweise, vom Opferlamm Gottes, sondern er spricht vom Messias, dem von Gott versprochenen Retter. Also hier passiert etwas mit einem Menschen, der seinen eigenen Glauben, sein eigenes Bekenntnis entdeckt. Das, was der so begeistert erzählt, der Andreas, von dieser Begegnung mit Jesus, färbt auf Simon ab und er geht mit. Und auch dort, in der Begegnung mit Jesus, erfährt er wieder diese ganz persönliche Ansprache. Du bist Simon. Du sollst Petrus heißen. Jesus nimmt ihn also ganz klar und konkret in seine Gemeinschaft auf. Ja, liebe Gemeinde, Nachfolge lebt sich leichter, wenn man seinen Platz und seinen Auftrag kennt. Wir versuchen das ja hier in unserer Gemeinde, Nachfolge zu leben. Man kann hier seinen Platz finden, man kann hier auch seine Aufgabe finden, aber es geht nicht um uns, sondern es geht um Gottes Weg mit uns Menschen. Und da ist die Gemeinde nur ein Teil seines Planes. Wir können allenfalls Werkzeuge seiner Gnade sein. Aber es bleibt trotzdem immer an uns, diesen Vierschritt, den uns dieser Predigttext heute nahelegt, immer wieder neu zu buchstabieren. Suchen wir Wegweiser Gottes und lassen uns zum Meister selbst führen. Fragen wir nach dem Messias und stellen wir uns den Rätseln und Geheimnissen. Versuchen wir uns ihm anzunähern. Und suchen wir die Gemeinschaft, die Begegnung, den Austausch. Bleiben Sie notfalls bis zum Abend. Und ein letztes, lassen Sie sich persönlich ansprechen von Jesus. Seine Einladung ist verbunden mit einer Platzanweisung in seiner Gemeinde. Heute beginnt das Abenteuer der Nachfolge. Machen Sie sich auf den Weg mit Jesus, auch wenn Sie keine 30 mehr sind. Der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Ihnen allen. Amen.